Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und willkommen zum Rechtsstandpunkt-Podcast. Mein Name ist Rudi Schwarz, bei mir ist wieder Rechtsanwalt Magister Bernd Trappmeier. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Danke Rudi, mir geht's ausgezeichnet.
Bernd, in unserer heutigen Episode schauen wir ein bisschen zu Gericht. Worum geht's genau?
Ja, heute möchte ich ein bisschen Einblicke geben in die Situation einer Gerichtsverhandlung. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man als Partei oder auch als Zeuge eine Gerichtsverhandlung meistern? In vielen Fällen ist es ja so, dass die Gerichtsverhandlung für Menschen, die nicht beruflich damit zu tun haben, ein einzigartiges Erlebnis ist. Also etwas, das vielleicht einmal oder selten im Leben vorkommt. Und da gewinnt man natürlich auch im Vorfeld oft eine falsche Vorstellung davon, was da überhaupt so passiert bei einer Gerichtsverhandlung.
Na, wie das funktioniert, das sieht man ja oft genug im Fernsehen.
Ja, eben nicht, beziehungsweise schon. Die Vorstellung, die vom Fernsehen geweckt wird, ist zumindest in unseren Breiten falsch. Das Problem dabei ist nämlich, dass diese Filme, die wir sehen über Gerichtsverhandlungen, in der Regel aus Amerika kommen. Und das amerikanische Prozesssystem ist ganz anders als das zum Beispiel eben österreichische Prozesssystem. Ja. Also das fängt schon einmal damit an, dass wir in Österreich kein Geschworenensystem haben. Das haben wir nur im Strafrecht und da auch nur für besonders schwere Verbrechen. In den viel häufigeren Fällen des Zivilprozesses, da gibt es keine Geschworenen. Also da gibt es nur einen Berufsrichter. Das ist eben jemand, der Jus studiert hat und eine Richterausbildung absolviert hat, also jemand, der jahrelange Erfahrung damit hat, Menschen, eben Zeugen oder andere Verfahrensparteien, das sind also der Kläger und der Beklagte, zu vernehmen, zu befragen, zu verhören und auch herauszuhören, wer erzählt ihm da jetzt die Wahrheit oder eben ein Geschichtl. Ja? Und da muss ich auch wirklich sagen, sehr, sehr viele Richter haben da auch eine ausgezeichnete Menschenkenntnis entwickelt durch diese Erfahrung, die sie gesammelt haben. Und die können Aussagen von Zeugen oder von Parteien, vom Bauchgefühl her, schon sehr oft auf ihren Wahrheitsgehalt ganz, ganz gut einschätzen. Was ich damit sagen will, ist, dass es eben für jemanden, der nicht beruflich oft vor Gericht steht, in der Regel äußerst schwer sein wird, einem Berufsrichter wirklich etwas vorzumachen. Also das gelingt nach meiner eigenen Erfahrung so gut wie nie und geht viel häufiger nach hinten los.
Wie läuft so ein Prozess jetzt ab? Wie ist da die Chronologie?
Ja, also die Chronologie, ich rede jetzt einmal nur von Zivilprozessen. Für Strafverfahren gelten da wieder Besonderheiten und ehrlich gesagt, ich bin ja auch kein Strafverteidiger, also würde ich mir auch nicht anmaßen, da jetzt was dazu zu erzählen. Das ist eben die Domäne von Strafverteidigern. Ich bin im Zivilrecht tätig, also ich rede jetzt über Zivilprozesse.
Und ich denke, dass die meisten unserer Hörerinnen und Hörer auch hoffentlich nur in einem Zivilprozess zu Gericht gehen müssen und nicht in einem Strafprozess.
Es geht ja um Unternehmensrecht und Unternehmertum und nicht um Unternehmensstrafrecht. Genau. Jetzt beginnt also der Zivilprozess grundsätzlich damit, dass ein Kläger seine Klage einbringt. Bevor das aber möglich ist, also bevor ich die Klage einbringen kann, müssen einige Sachen schon einmal gut vorbereitet werden. Ich behaupte hier jetzt einmal, dass sehr viele Prozesse letzten Endes deswegen verloren gehen, weil sie von Anfang an schlecht vorbereitet waren. Und diese Vorbereitung, da ist es notwendig, dass der Rechtsanwalt mit dem Mandanten wirklich gut zusammenspielt. Wichtig ist, dass der Mandant zunächst einmal alle wichtigen Sachinformationen liefert. Ja? Das heißt, in diesem ersten Gespräch mit seinem Anwalt erzählt er mal überhaupt von dem Problem. Er schildert das Problem. Und viele Anwälte machen da schon einen Fehler. Und dieser Fehler, der hier gemacht wird, der ist oft schon ausschlaggebend für den Prozesserfolg.
Nämlich?
Anwälte glauben oft, sie werden dafür bezahlt, Probleme zu lösen. Und dann springen sie auch sofort zur Problemlösung. Das ist durchaus nachvollziehbar. Das ist quasi sogar schon ein Reflex, den wir Anwälte entwickelt haben, weil wir ja erfahrungsgemäß schon sehr viele Probleme gelöst haben und oft auch gleichgelagerte Probleme, die jetzt der Mandant, der vor uns sitzt, hat. Und deswegen glauben wir, wir kennen die Lösung ohnehin schon, bevor der Mandant sein Problem abschließend geschildert hat.
Okay, das klingt jetzt für mich so, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn dein Anwalt die Lösung für dein Problem schon hat, bevor du überhaupt noch bis zu Ende erzählt hast von diesem Problem, dann sag Dankeschön, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut und geh.
Also lauf, würde ich sagen, und zwar so schnell wie möglich, such das weiter, weil das kann nichts mehr werden. Nein, an dieser Stelle kann ich dir versprechen, wenn das so abläuft, wirst du den Prozess verlieren. Ja? Und einen Prozess zu verlieren, bedeutet gleichzeitig auch viel Geld verlieren.
Ganz klar. Also wie läuft so ein Erstgespräch optimal ab?
Ja, also grundsätzlich beginnt alles damit, dass eben der Mandant mal schildert, was überhaupt sein Problem ist. Und der Anwalt hat hier eine einzige Aufgabe, und das sage ich auch allen meinen Mitarbeitern von Beginn an, nämlich Ohrenspitzen, Bleistiftspitzen, Notizen machen und sonst nichts.
Gut.
Keine Fragen stellen, keine Antworten geben, keine Lösungen anbieten. Nur zuhören und Notizen machen. Denn die Geschichte kennt nur der Mandant. Ja, daher macht es auch gar keinen Sinn, ihm irgendwelche Fragen zu stellen zum weiteren Verlauf der Geschichte, weil ich ja gar nicht weiß, wie der weitere Verlauf der Geschichte ist. Ich kann gar keine Fragen stellen. Ich muss dem Mandanten zuhören, bis er mit seiner Erzählung fertig ist. Und wenn ich nämlich den Mandanten in seiner Erzählung störe, dann kann es sein, dass er bestimmte wesentlichen Fakten gar nicht erwähnt. Oder dass er vielleicht sogar beginnt, die Geschichte abzuändern, weil er sich denkt, aha, die Reaktion des Anwalts geht jetzt in so eine Richtung, dass es vielleicht besser wäre, den einen oder anderen Punkt in der Geschichte abzuwandeln.
Er erzählt dir dann die Geschichte so, wie er glaubt, dass du sie hören willst.
Dass ich sie hören möchte. Ja, und genau das ist das Problem. Das ist nämlich ein großer Irrtum, weil der Mandant kann die Position, in der er sich befindet, gar nicht richtig einschätzen. Aber der Anwalt kann sie auch erst dann einschätzen, wenn er sie vollständig und richtig gehört hat. Ja? Und dazu muss er eben die ganze Geschichte kennen. Und eben so, wie sie war.
Das klingt jetzt irgendwie fast wie ein Gespräch mit einem Coach oder beim Therapeuten.
Ja, genauso ist es auch. Also ich habe oft auch wirklich das Gefühl, dass ich da ein Therapeut bin, der sich die Geschichten seiner Mandanten anhört. Aber so ist es auch. Erst wenn der Mandant die Geschichte vollständig erzählt hat, dann kann ich das Gespräch aufnehmen. Und jetzt kann ich auch noch immer nicht mit dem Lösungsvorschlag kommen. Jetzt muss ich einmal schauen, ob ich die Geschichte überhaupt richtig verstanden habe. Das heißt, ich mache eine Zusammenfassung der Geschichte. Ich erzähle dem Mandanten seine Geschichte noch einmal. Ich spiegle das Ganze an den Mandanten zurück. Ja? Warum mache ich das? Weil ich wissen möchte oder weil ich sicher gehen möchte, dass ich wirklich die richtige Geschichte verstanden habe, dass ich sie richtig verstanden habe. Also ich erzähle die Geschichte noch einmal und frage dann den Mandanten, habe ich alles richtig verstanden? Habe ich es so wiedergegeben, wie es war?
Das heißt, erst wenn ihr sicher seid, du und dein Mandant, dass das Bild dieser Geschichte völlig übereinstimmt, dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Wie ist der?
Richtig, der nächste Schritt ist, dass dann der Rechtsanwalt die Frage stellt, also ich frage dann den Mandanten, naja, was ist überhaupt Ihr Ziel? Wo soll es hingehen? Was wünschen Sie sich denn? Wir kennen jetzt gemeinsam die Ist-Situation, wir wissen, wo das Problem liegt. Jetzt muss der Mandant mir sagen, was er sich wünscht, also welchen Zustand in der Zukunft er sich wünscht. Das ist eben nicht die Problemlösung, sondern eben das Bild der Zukunft, wenn das Problem gelöst ist. Wie soll es aussehen? Wie soll die Zukunft des Mandanten aussehen, wenn das Problem gelöst ist? Die Problemlösung, das ist die Strategie. Nämlich die Strategie, wie ich vom aktuellen Ist-Zustand, sprich dem Problem, zum artikulierten Ziel komme.
Klar, ja.
Und diese Strategie und nur diese Strategie, das ist die Aufgabe des Rechtsanwalts.
Ich fasse es noch einmal zusammen, sicherheitshalber. Erst wenn ihr beide, Mandant und Rechtsanwalt, ein wirklich übereinstimmendes gemeinsames Bild vom Problem habt, dann erst beginnst du wirklich Fragen zu stellen, wie es weitergehen soll, wie seine Zukunft ausschauen soll, wenn das Problem gelöst ist.
Genau, ja. Und auch hier lasse ich den Mandanten wieder reden und höre nur zu und mache mir nur meine Notizen. Dann fasse ich wieder zusammen, wie er sich eben die Zukunft wünscht. Dann frage ich, ob ich das Ziel richtig verstanden habe. Dann wiederhole ich noch einmal das Ziel und frage ich wieder, habe ich das richtig verstanden? Und erst, wenn wir übereinstimmend auch das Ziel haben, dann entwickle ich die Lösung. Dann arbeite ich die Strategie aus, wie wir vom aktuellen Ist-Zustand zum Ziel kommen. Und da muss ich oft ehrlich dem Mandanten wirklich sagen, dass es für sein Ziel, ausgehend von seiner Ist-Situation, keine Strategie gibt. Das kann sein, das Problem ist nicht so lösbar, wie sich der Mandant vorstellt, also nicht mit diesem Ziel. Dann müssen wir gemeinsam ein anderes Ziel erarbeiten, das von seiner Ist-Situation aus tatsächlich erreichbar ist und dem gewünschten Ziel möglichst nahe kommt. Das heißt, das arbeiten wir gemeinsam aus und da vergewissere ich mich dann wieder, hat der Mandant dieses neue Ziel verstanden und will er es auch? Der Mandant muss dieses neue Ziel akzeptieren, weil es ja von dem ursprünglichen Ziel abweicht. Und erst wenn ich diese Akzeptanz habe, dann kann ich erklären, wie die Strategie dorthin läuft. Dann kann ich beginnen, ergänzende Fragen zur Geschichte des Mandanten zu stellen. Und dann, wenn ich alles habe, was ich notwendigerweise brauche für die Klage, dann kann ich beginnen, die Klage zu schreiben.
Und dann geht's ab zu Gericht und rein in den Prozess.
Ja, fast. Dann geht es zwar ab zu Gericht, nämlich die Klage eröffnet den Prozess, die geht an das Gericht stellt es dem Beklagten zu und jetzt hat der Beklagte ein Problem, weil jetzt hat er eine Klage am Hals und diese Klage ist sein Problem und mit diesem Problem geht er jetzt zu seinem Anwalt und dort findet auch wieder ein Gespräch statt, das so ablaufen sollte, wie ich es vorher beschrieben habe, allerdings mit einem wesentlichen Unterschied, nämlich hier gibt es Zeitdruck.
Okay.
Ja, weil für die Klagebeantwortung habe ich nur 4 Wochen Zeit. Das heißt, der Anwalt muss innerhalb von 4 Wochen die Klagebeantwortung an das Gericht schicken. Und damit er wirklich das optimal vorbereiten kann, ist es notwendig, so schnell wie möglich mit einer Klage zum Anwalt zu gehen. Ich erlebe das immer wieder, dass Mandanten kurz vor Ablauf dieser 4-Wochen-Frist zu mir kommen und dann noch eine Klagebeantwortung haben wollen. Das kann nicht mehr gut gehen.
Das kann schon eng werden, überhaupt einen Termin zu bekommen.
Ja, Termin geht meistens noch.
Du als Anwalt hast ja auch deine Verpflichtungen und Termine.
Ja, ja. Termin geht meistens noch, aber ob dann wirklich ein optimales Ergebnis bei der Klagebeantwortung herausschaut, das ist dann wirklich die Frage. Gut, nachdem aber dann auch der Beklagte seine Klagebeantwortung erstattet hat, jetzt geht's los. Jetzt geht das Gerichtsverfahren los. Okay. Das Gericht wird jetzt einen Verhandlungstermin anberaumen. Das heißt, jetzt kommt der Showdown vor Gericht. Jetzt müssen die Geschichten, die beiden, also von Kläger und Beklagten, oder wie wir Juristen das nennen, das Vorbringen, ja, und die Argumente, die müssen jetzt den Praxistest bestehen. Nämlich jetzt schaut man, was hält der Richter von dieser Geschichte, was hält der Richter von unseren Argumenten? Mit dem Richter wird nämlich ein Rechtsgespräch geführt und dabei wird erörtert, wie das Prozessprogramm ausschauen soll. Und das sieht man auch schon und merkt auch schon, in welche Richtung tendiert der Richter denn so. Auch wenn Sie sich das nicht anmerken lassen wollen, aber so ganz geht das dann auch nicht. Auch Richter sind Menschen und man erkennt dann schon
und
die
eine. Und ein bisschen Menschenkenntnis und Erfahrung hat ja auch ein gewiefter Rechtsanwalt.
Natürlich. Ja, bei dem Prozessprogramm wird dann eben auch noch besprochen, welche Zeugen sollen vernommen werden und generell welche Beweise sollen insgesamt aufgenommen werden.
Also da geht es jetzt wirklich dann rauf aufs nächste Level.
Das ist dann wirklich, hier geht's los. Ja, hier geht es jetzt in das Beweisverfahren hinein. Das Beweisverfahren findet dann in der Regel in einer weiteren Gerichtsverhandlung statt und dort ist dann der wesentliche Teil die Aussage der Parteien, des Klägers, des Beklagten und der Zeugen. Und hier gilt das, was ich auch vorher schon gesagt habe, nämlich der Richter ist ein Profi.
Ja.
Der macht am Tag mehrere Verhandlungen. Und du kannst sicher sein, der gegnerische Rechtsanwalt ist auch ein Profi und hat jahrelange Gerichtspraxis. Ja? Und du als Zeuge nicht. Ja? Du machst nicht am Tag mehrere Verhandlungen, hast vielleicht noch nie vor Gericht ausgesagt. Das heißt, für dich ist das eine besondere Ausnahmesituation. Ja. Ja? Und das beginnt schon damit, dass du in den Gerichtssaal hineinkommst und nicht einmal weißt, wo gehe ich jetzt hin, wo setze ich mich hin, wie geht es jetzt überhaupt weiter?
Ich glaube, so eine Situation in ähnlicher Form kennen wir alle. So eine Stresssituation macht ja auch körperlich was mit uns, vermutlich auch mit einem Zeugen.
Ja, das kannst du immer beobachten. Also die meisten Zeugen, die sind dann aufgeregt, auch wenn sie vor dem Gerichtssaal noch ganz abgebrüht gewirkt haben. In dem Moment, wo sie im Gerichtssaal drinnen sind, merkst du sofort die Aufregung. Die schwitzen, der Puls wird schneller. Ja, ist immer wieder interessant, weil du diese Symptome immer wieder beobachten kannst. Also auch wer vor der Gerichtsverhandlung völlig cool und abgebrüht war, der ist dann einfach aufgeregt.
Gestresst.
Und hat Lampenfieber ganz einfach in der Verhandlung. Ja. Und dann passieren auch oft unerwartete Dinge und auch oft für den Mandanten unerwartete Dinge, weil meistens ist es ja so, dass der Mandant mit dem Zeugen vorher gesprochen hat. Das heißt, ich erkundige mich ja mal überhaupt bei dem Zeugen, ob er was aussagen kann und will für mich. Also es ist selten für einen Zeugen so, dass er unerwartet als Zeuge zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Man fragt ihn vorher, darf ich dich als Zeugen führen? Wenn ja, worum geht es überhaupt? Und dann ist es so, dass es Gespräche gibt zwischen dem Zeugen und dem Mandanten. Zwischen dem Zeugen und dem Anwalt sollte es eher nicht sein, weil wir sollen ja die Zeugen nicht beeinflussen. Aber der Mandant und der Zeuge, die sprechen regelmäßig miteinander. Und oft ist es so, dass die Zeugen natürlich den Standpunkt des Mandanten stärken. Und die, ja, du hast ja recht und das ist überhaupt eine Frechheit und der Gegner und so weiter. Ja, also der Mandant wird in seiner Position bestärkt und der weiß jetzt, das ist mein Zeuge, mein Kronzeuge, der wird das schon so aussagen, der richtet es für mich, dass ich den Prozess gewinne. Und dann sitzt dieser Zeuge und verwandelt sich in ein Häuflein Elend, das da vor dem Richter sitzt, fängt zu schwitzen an, zu stottern an und plötzlich kommt eine ganz andere Geschichte heraus, als die, die er vorher erzählt hat und man denkt sich, der war in einem anderen Film.
Aber was machst du dann?
Ja, als Anwalt meinst du jetzt.
Als Anwalt, ja, was mache ich? Ja, als Anwalt.
Also es gibt tatsächlich verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Menschentypen. Menschen gehen mit dieser Ausnahmesituation Gerichtsverhandlung unterschiedlich um. Meine Aufgabe als Anwalt ist es, das zu erkennen, rechtzeitig zu erkennen, wie wird der jetzt reagieren und mich dann auf diese Situation einzustellen und bei meiner Fragestellung auch zu adaptieren. Auf der einen Seite muss ich ihn vielleicht dann schützen vor Fragen, die der gegnerische Anwalt, vielleicht sogar auch der Richter stellt. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich schauen, wie stelle ich meine Fragen so, dass ich ihm, also dem Zeugen, ein gutes Gefühl gebe, dass er sich eben wohlfühlt bei der Beantwortung der Frage. Ja.
Klar.
Da kann auch eine Taktik sein, weniger Fragen zu stellen. Ja, also da wird man dann oft vom Mandanten auch kritisiert. Ja, wieso haben Sie nicht das noch gefragt und das noch gefragt? Und dann sage ich, es gibt für mich eine Maxime. Ich stelle nie eine Frage, wenn ich nicht absolut sicher bin, welche Antwort ich bekomme.
Klar.
Ja.
Es könnte sonst der Schuss nach hinten losgehen.
Dann geht der Schuss auch nach hinten los. Ja, lieber Rudi, das war ein kurzer Überblick über Gerichtsverfahren in Zivilsachen und wie sie optimal mit dem eigenen Rechtsanwalt vorbereitet werden.
Es ist wie bei so vielen Dingen, schon seit der Schule haben wir gelernt, gut vorbereitet sein ist alles.
Genau.
Damit, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Wenn du den Rechtsstandpunkt-Podcast regelmäßig hören möchtest, dann abonniere ihn ganz einfach auf der Webseite www.rechtsstandpunkt.at. Mein Name ist Rudi Schwarz. Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt-Podcast.